Warum gibt es so viele Beziehungsprobleme? Liebe Geschwister, Freunde, das ist eine Frage, mit der wir eigentlich fast täglich, direkt oder auch indirekt, konfrontiert werden. Fast jede zweite Ehe zerbricht in unserem Land. Freundschaften erkalten und sind nicht mehr das, was sie mal waren. Gemeinden, die mal gut angefangen haben, spalten sich nach ein paar Jahren. Plötzlich können die Christen nicht mehr miteinander. Sie beginnen zu streiten und meistens geht es nicht um die grundlegenden Lehren des Glaubens, sondern um zwischenmenschliche Konflikte, um irgendwelche Differenzen. Wie schnell Beziehungen kaputt gehen können und sauer werden, das haben die meisten von uns in irgendeinem Zusammenhang schon erlebt. Woran liegt es, dass Menschen, die sich einmal gemocht und respektiert und geliebt haben, es nicht mehr miteinander können und getrennte Wege gehen? Ich denke, eine zutiefst liegende Ursache. Also, ich denke jetzt nicht an Symptome, ich denke an die zutiefst liegende Ursache, ist die Selbstsucht oder die Selbstzentriertheit in jedem Menschen. Und die kann auch in einer Gemeinschaft, wo mehrere Menschen zusammenleben, Raum gewinnen. Und wie so ein Virus ihr zerstörerisches Werk vollziehen. Und wenn das passiert, ist die Einheit zerstört und der Bruch der Beziehungen lässt nicht mehr lange auf sich warten. Das bringt mich zu unserem Predigtthema. Ich weiß, das war jetzt ein ziemlich steiler Einstieg. Aber wir sind immer noch dabei, über den Philipperbrief fortlaufend in den Predigten am Sonntag nachzudenken. Und letzten Sonntag haben wir schon gehört, dass der Apostel Paulus seine Freunde in Philippi eindringlich ermahnt, als Himmelsbürger entsprechend dem Evangelium von Jesus Christus zu leben. Denn nur dann, wenn wir einmütig zusammenstehen, können wir auch für den Glauben kämpfen. Nur dann, wenn das Evangelium ihr ganzes Leben bestimmt und Christus im Mittelpunkt ist, können die Philipper auch Leiden als Geschenk annehmen. Paulus will also mit seinem Appell die Christen ermutigen, dem Druck standzuhalten, der von außen auf sie wirkt. Das kann von den Feinden des Evangeliums kommen, das kann von politischer Seite kommen, das kann von den Nachbarn kommen, Druck von außen. Und da gilt es, entsprechend dem Evangelium zu leben. Und er ruft sie auf, steht einmütig zusammen, wenn das Evangelium angegriffen wird. Kämpft Seite an Seite für den Glauben. Nun, in dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, fährt er fort und wendet sich einer anderen Gefahr zu, die von innen droht. Und das ist die Uneinigkeit, die aus der Selbstsucht oder aus der Selbstzentriertheit herrührt. Die Gemeinde in Philippi hatte keine großen lehrmäßigen oder moralischen Probleme, die der Apostel oder er war ja auch der Gemeindegründer hätte ansprechen müssen in seinem Brief. Aber Paulus muss doch gehört haben, dass es in der Gemeinde einige zwischenmenschliche Spannungen und Störungen gab. Und er wird in Kapitel 4 noch deutlich diese Sache ansprechen, sogar Namen erwähnen. In dem Textabschnitt hier in Philipper 2, die Verse 1 bis 4, den wir heute betrachten wollen, geht es zunächst mal allgemein um die Gefahr der Uneinigkeit, der Parteilichkeit, die motiviert wird von der Selbstsucht. Lass uns also diese Worte des Apostels aus dem Wort Gottes lesen. Ich lese aus Philipper 2, die Verse 1 bis 4. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Selbstsucht und Überheblichkeit oder Ruhmsucht dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben: Gebt der Selbstsucht keinen Raum, die eure Einheit zerstört, man kann noch hinzufügen, und eure Freude raubt. Paulus ist das ein großes Anliegen, denn er weiß, die Einheit innerhalb der Gemeinde ist von großer Bedeutung. Warum denn? Nun, weil Gott selbst eine Einheit ist. Und wir sollen etwas von dem, wer er ist, diese Einheit, die er ist, widerspiegeln als seine Kinder in dieser Welt. Und Gott hat in seinem großen Heilsplan das so vorgesehen, dass zu seinen erlösten Kindern Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen gehören sollen. In Johannes 17, dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, betet Jesus um die Einheit unter seinen Kindern. In Vers 11 sagt er: Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Und warum ist diese Einheit unter den Geschwistern in der Gemeinde noch so wichtig? Nun, weil diese Einheit eben eine Auswirkung hat. In Vers 23 betet Jesus im gleichen Gebet: damit an ihrer völligen Einheit wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Oder der bekannte Vers in Johannes 13, Vers 34 oder 35. Kennen wir auch alle, lernen wir schon in der Kinderstunde. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also dieses große Anliegen von unserem Herrn, nämlich die geistliche Einheit unter den Nachfolgern Jesu, thematisiert der Apostel hier am Anfang des zweiten Kapitels des Philipperbriefs. Und was er hier sagt, das kann so zusammengefasst werden, ich sage das mal mit eigenen Worten: Was auch immer geschieht, meine Freunde, gebt der Selbstsucht, die eure Einheit zerstört und eure Freude stiehlt, keinen Raum in eurem Leben. Nun, was brauchen wir, um dieser Aufforderung zu folgen? Was ist dabei nötig? Oder auch anders gesagt, was hat Gott uns schon geschenkt? Was ist schon vorhanden, damit wir überhaupt in Einheit und Harmonie als Nachfolger Jesu, als Christen leben können? Ich glaube, in den Versen 1 bis 2 wird einiges angeführt. Die NGÜ aus der ich gerade vorgelesen habe und aus der wir diesen Text gelesen haben, die übersetzt hier etwas freier. Sie sagt ja, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und so weiter. Paulus verwendet hier in diesem Satz, ist ein ganz langer Satz im Urtext, er verwendet einen sogenannten Konditionalsatz oder einen Bedingungssatz, der im Griechischen diesen Gedanken vermittelt, dass die Bedingungen, die in diesem Satz genannt werden, eigentlich schon wahr sind. Das ist so, als würden wir unseren Kindern sagen, wenn sie noch kleiner sind, wenn die Ampel grün ist, dann darfst du die Straße überqueren. Wenn, dann. Mit anderen Worten, das grüne Licht ist die Voraussetzung, dass man eben gehen kann. Und wie der Satz im Urtext formuliert ist, wird deutlich, dass Paulus davon ausgeht, die Ampel ist in Bezug auf die Einheit der Geschwister bereits grün. Die Voraussetzungen, die sind gegeben. Die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt hier dem Urtext entlang. Und da klingen diese Verse, die Verse 1 und 2 so: Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, dann so macht meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid. Der Apostel zweifelt also nicht daran, dass das, was nötig ist, um in Einheit in der Gemeinde zu leben, vorhanden ist. Die Voraussetzungen sind in Christus geschaffen. Die Ampel steht auf grün. Jetzt ist es wichtig zu gehen und die Straße zu überqueren. Die Voraussetzungen sind da. Jetzt folgt die Umsetzung. Voraussetzung, Umsetzung. Auf der Grundlage dessen, was wir eigentlich in Christus schon empfangen haben und was wir eigentlich in unserem neuen Herzen auch wollen. Diesen Aspekt betont eigentlich die NGÜ-Übersetzung. Was wir eigentlich auch wollen, weil es da ist. Können wir danach streben, in geistlicher Einheit zu leben? Oft wird unter den Christen und unter den Kirchen von der Einheit so gesprochen, als müsste man diese erst schaffen. Und meistens ist dann eher eine organisatorische oder institutionelle Einheit im Blickfeld. Aber das Wort Gottes macht klar, wir können keine geistliche Einheit schaffen, nicht wir. Wir können sie nur bewahren und fördern. Lass uns jetzt kurz diese Verse etwas genauer anschauen und sehen, was nötig ist, damit wir in Einheit miteinander leben können. Paulus zählt ja hier einige Dinge auf und als erstes erwähnt er die Ermunterung in Christus. Wer sein Leben Christus geschenkt hat, der hat eigentlich die größte Ermunterung oder Ermutigung in seinem eigenen Leben schon erfahren. Denn der hat Jesus als Retter und als Tröster, so haben wir ihn heute übrigens mit unseren Gebeten auch angebetet, als Beistand kennengelernt. Niemand kann so ermutigen wie er. Und weil er uns beisteht und immer wieder ermutigt, sollen auch wir einander im Namen Jesu ermutigen. Das wollen wir doch, nicht wahr? So sagt der Apostel das. Wir können das, weil wir bekommen haben diese Ermutigung von ihm. Und weil wir das dann auch weitergeben wollen, damit es sich vermehrt. Wir wollen es weiter verschenken. Und zweitens schreibt er hier vom Trost der Liebe oder von der Liebe, die tröstet. Es ist euch doch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Das wollt ihr doch, oder? Und ihr könnt es auch. Weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in eure Herzen ausgegossen wurde. die Voraussetzung, euch gegenseitig in und mit der Liebe Christi zu trösten, ist gegeben. Setzt also diese Liebe frei, tröstet einander. Das ist wichtig, wenn ihr in Einheit leben wollt. Moody hat einmal gesagt, es gibt zwei Wege zur Einheit. Einer ist, dass man aneinander festfriert. Interessant, wie der das da formuliert hat. Übrigens glaube ich, dass das der Weg des Gesetzes ist. Oder die Einheit, die man durch das Einhalten von Gesetzen fördern kann. Das ist der Weg, wo man aneinander festfriert. Er schreibt hier noch von einem anderen Weg. Ein anderer ist, dass man miteinander verschmilzt. Was Christen brauchen, ist eine Einheit in brüderlicher Liebe. Dann können sie Kraft erwarten. Gemeinden, wo es an Liebe mangelt, wo diese brüderliche Liebe nicht praktiziert wird, dieser Trost der Liebe, sind kalt und kraftlos. Was ist noch nötig, um die Einheit zu bewahren? Als drittes erwähnt Paulus hier die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und damit meint er die Gemeinschaft, die wir durch den Heiligen Geist miteinander haben. Denn was uns verbindet, das sind nicht die gemeinsamen Hobbys. Auch nicht irgendwelche gemeinsamen Interessen oder irgendeine Organisation oder Institution, sondern es ist dieser Heilige Geist, der in dem Augenblick in uns Wohnung nimmt, wenn wir das Evangelium annehmen und Jesus Christus unser Vertrauen schenken und in Beziehung mit Jesus Christus treten. Dann bekommen wir diesen Geist Gottes und den haben wir alle gemeinsam. Und er ist das Magnet, das uns zusammenhält. Sonst würden wir alle so wieso murmeln, wegrollen, in alle möglichen Richtungen. Da wäre nichts, was uns zusammenhalten würde. Das heißt, wenn wir also zusammenkommen als Gemeinde, die aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht, schaut euch mal um, schaut zur Rechten, zur Linken, wir sind alle so verschieden. Und wenn wir da zusammenkommen im Gottesdienst oder in den Hauskreisen oder auch sonst wo, so ist es möglich, miteinander eine Gemeinschaft zu erleben, die eben nicht nur auf Spaß und Spiel oder Sympathie gegründet ist, sondern die durch den Heiligen Geist besteht. Noch eine vierte Voraussetzung für Einheit erwähnt der Paulus hier und das ist tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Es ist euch doch wichtig und ihr habt die Fähigkeit, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das könnt ihr, weil jeder Einzelne hat in seinem Leben tiefes Mitgefühl und Erbarmen von Gott erfahren. Die Einheit und das Miteinander in der Gemeinde gründen also auf das, was Gott uns in Jesus Christus und in seinem Geist schon geschenkt hat. Und deshalb mag ich Bonhoeffers Satz, der in seinem kleinen Büchlein Gemeinsames Leben das auf den Punkt bringt, wenn er sagt, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Ohne dieses Magnet funktioniert keine christliche Gemeinschaft und können wir uns auch nicht begegnen, mit tiefem Mitgefühl und Erbarmen. Tozer, er beschreibt diese Einheit auch mit einem sehr schönen Bild. Das Zitat hat mir gut gefallen, ich habe es einfach euch mitgebracht. Er sagt, ist dir bewusst, dass 100 Pianos automatisch aufeinander eingestellt sind, wenn sie einzeln mit einer Stimmgabel gestimmt werden. Sie spielen in derselben Tonlage, nicht weil sie aneinander gestimmt wurden, sondern weil jedes Piano sich gleichermaßen einem anderen Standard beugen musste. Die Stimmgabel erinnert uns daran, warum die Pianos, jedes Klavier, alle Klaviere stimmen. Und manchmal müssen sie auch nachgestimmt werden. Deshalb gibt es die Stimmgabel. Und dann sagt er noch, wenn 100 Anbeter sich versammeln und jeder von ihnen zu Jesus Christus schaut, dann sind sie in ihren Herzen einander so nahe, wie sie näher nicht sein können. Um diese Art von Einheit geht es hier. Und im nächsten Abschnitt, den wir, wenn wir noch leben, wenn der Herr nicht kommt, wenn, was weiß ich, wenn nicht schon bei ihm sind, in einer Woche dann, den Abschnitt, den wir dann in einer Woche, heute in einer Woche am Sonntag betrachten wollen, wird Paulus unsere Blicke sozusagen auf die Stimmgabel, die Jesus Christus selbst ist, richten und uns mit einem wunderschönen Hymnus ermutigen, so gesinnt zu sein, wie Jesus Christus gesinnt war. Aber hier im Vers 2, da bittet er sozusagen die Philipper, seine Freude vollkommen zu machen, indem sie aufgrund dessen, was sie schon empfangen haben, entschlossen zusammenhalten und nicht zulassen, dass die Selbstsucht in ihren Herzen Raum gewinnt und ihre Einheit gefährdet. In Vers 2 sagt er, nun dann macht meine Freude vollkommen, mit anderen Worten, wie ihr unterwegs seid, ihr lieben Philipper, im Glauben. Da habt ihr mir schon viel Freude bereitet. Aber jetzt lasst einfach diesen Kelch meiner Freude sozusagen überfließen. Indem ihr nicht zulasst, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Oder wörtlich, seid einmütig eines Sinnes, bewahrt eure Einheit. Nun, was bedeutet das? Heißt das, dass in einer Gemeinde alles nach einer Schablone ablaufen muss? Heißt das, dass wir immer und überall die gleiche Meinung haben müssen? Ist das das Wesen der Einheit und der Harmonie? Dankeschön. Ich glaube nicht. Also da stimmen wir mal echt überein. Einheit, ja? Wir haben die gleiche Meinung diesbezüglich. Es besteht ein Unterschied zwischen Einheit und Einheitlichkeit. Einheitlichkeit, auf Englisch Uniformity, da hört man schon, welches Wort heraus? Uniform. Ich weiß nicht, Uniformität ist vielleicht das Fremdwort auf Deutsch. Das kann man mit Druck von außen erreichen, zum Beispiel in der Armee. Dann ist man gleich gekleidet, sieht gleich aus, spricht die gleichen Worte, denkt gleich, handelt gleich und bewegt sich im Gleichschritt. Aber die Einheit, von der Paulus hier schreibt, die kommt von innen heraus. Es ist das innere Verlangen, im gleichen Team zu arbeiten, die gleichen Ziele anzustreben. Man schaut auf das gleiche Ziel, ist ausgerichtet auf das gleiche Ziel, zum Wohl des anderen. Unsere Einheit wird motiviert von der Liebe zum anderen. Und der Paulus, der sagt hier, wenn ihr in Einigkeit, in Harmonie lebt, dann macht ihr meine Freude vollkommen. Damit wird auch schon gesprochen oder gesagt, dass Einheit oder Harmonie wesentlich zu unserer Freude beiträgt. In diesem Brief geht es ja immer wieder um die Freude. Das ist so der Grundtenor. Haben wir ja schon gesehen in den ersten Versen die wir betrachtet haben im ersten Kapitel. In der Familie oder Gemeinde oder einem Betrieb, wo Disharmonie und Uneinigkeit herrscht, wo Beziehungen gestört sind, da gibt es auch keine echte Freude. Da gibt es kein Glück. Da ist man verbittert, da ist man verstritten, da sind Spannungen da. Wenn Freude das Leben einer Gemeinde oder überhaupt einer Gemeinschaft erfüllen soll, dann muss Harmonie, Einheit da sein. Aber wie soll das geschehen? Wie können wir die Einheit in unserer Gemeinde bewahren? Das ist das Zweite, was ich glaube, dass der Paulus hier anspricht. Er beantwortet diese Frage ganz praktisch in den Versen 2 bis 3. Und er sagt, das ist nur möglich durch eine selbstlose, demütige Haltung. Und Demut bedeutet im tiefsten Sinne eigentlich wörtlich, sich unterordnen zu können. Oder es heißt eigentlich wörtlich, hinunterdenken. Es bedeutet, in einer Ehe mehr daran interessiert zu sein, den Bedürfnissen des Partners nachzukommen als den eigenen. Demut kann sich auf verschiedene Weise zeigen, als Rücksichtnahme und Güte, als anspruchsloses Denken und Dienstbereitschaft. Ich weiß, diese Begriffe Demut oder Selbstlosigkeit, die klingen in manchen modernen Ohren wie Worte von einem anderen Stern. Wir leben doch heute im Zeitalter der Selbstverwirklichung. Heute wollen wir unsere eigenen Rechte verteidigen und um uns selbst zuerst kümmern. Am besten die anderen einschüchtern, um selbst vorwärts zu kommen. Und der Mensch ist in seiner Selbstsucht so beschäftigt mit Selbstverwirklichung und Selbstverteidigung und Selbstschutz und Manipulation, dass er sich nur noch um sich selbst dreht und seine eigene spannungsgeladene Existenz. Und das macht das Leben alles andere als froh. Wir leben heute in einer individualistischen, selbstsüchtigen Gesellschaft, in der jeder versucht, so viel wie möglich für sich selbst herauszuschlagen, demütig zu sein oder selbstlos, sich mal zurückzustellen. Das bedeutet doch, ein Loser zu sein, ein Verlierer zu sein. So kommst du nicht vorwärts. Auf keiner Karriereleiter und überhaupt nicht im Leben. Deshalb ist es alles andere als einfach, in dieser Welt eben nicht selbstsüchtig zu leben. Wie können wir trotzdem als Christen eine selbstlose Haltung zutage bringen, wenn wir uns vom Gegenteil umgeben sehen und wenn unsere menschliche, unsere gefallene Natur nicht freiwillig demütig sein will? Entschuldigung, mein Fleisch, nein, will nicht demütig sein. Das will sich selbst verherrlichen. Und ich glaube, der Paulus, der gibt uns hier drei praktische Anweisungen in diesen Versen 3 bis 4. Und er sagt erstens, lasst niemals die Selbstsucht und der Stolz euer Handeln bestimmen. Selbstsucht und Überheblichkeit oder auch Ruhmsucht, kann man hier übersetzen, dürfen keinen Platz bei euch haben. Habt ihr das verstanden? Lasst es nicht zu, dass diese Dinge einfach sich breit machen in eurem Herzen. So viel Platz einnehmen. Wenn sie sich breit machen, dann ist es um die Einheit geschehen. denn sie führen zu Streit und zu Zank, zu Auseinandersetzungen und Spaltungen. Und in Galater 5, Vers 20, da wird die Selbstsucht als ein Werk des Fleisches und nicht des Geistes beschrieben. Selbstsucht ist Selbstzentriertheit, ist Egoismus, der seinen eigenen Vorteil sucht. Und Paulus sagt hier deutlich, dass dieses Verhalten in der Gemeinde Jesu nicht sein soll, nicht sein darf. Ich denke, manchmal können diese Dinge, Selbstsucht, Ruhmsucht, ganz schön hinter einer frommen Fassade verborgen sein. Das ist gar nicht so offensichtlich. Manchmal kann man es deutlich erkennen, aber oft auch nicht. Weil es geht ja hier um eine innere Haltung. Das bedeutet, wir sind gefragt, immer wieder, die Motive unseres Handelns immer wieder zu prüfen. Warum tue ich das, was ich tue? Wem will ich eigentlich gefallen? Will ich damit meine Frau, meine Kinder, meine Geschwister, meinen Herrn glücklich machen, oder geht es in erster Reihe, um erster Linie, um meine Ehre, um meinen Nutzen, um mein Ansehen, um meine eigene Befriedigung? Was motiviert mein Denken und dann entsprechend auch mein Handeln? Wenn wir uns diese Fragen öfter stellen, üben wir uns eben in der Selbstprüfung, und wir werden es mit Gottes Hilfe mehr und mehr lernen, der Selbstsucht, der Überheblichkeit, der Ruhmsucht, die unsere Einheit gefährdet, eben keinen Raum zu geben. Das ist ein Prozess. Wir stehen mittendrin. Und ich denke, das will uns der Paulus hier sagen. Übt euch darin. Und er erwähnt auch die positive Seite, indem er in Vers 3b dann sagt: Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Da haben wir also diesen bekannten Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen in einer anderen Übersetzung. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In meinen Worten formuliert: Halte den anderen immer für wichtiger als dich selbst. Da muss ich ehrlich sagen, also das ist definitiv kein angeborener Wesenszug von uns Menschen. Andere höher achten als sich selbst, das ist unnatürlich. Und ich glaube, wir haben in uns selbst nicht die Kraft, ein solches übernatürliches Leben zu leben. Aber wenn das, was hier drin steht, stimmt, dann, und ich bin überzeugt, dass es stimmt, dann ist es möglich. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch die Kraft Gottes. Wie kann das konkret geschehen? Wie kann ich einem Bruder, der mich gerade verletzt und beleidigt hat durch seine unsensiblen, lieblosen Worte, wie kann ich den höher und wichtiger nehmen als mich selbst? Wie kann ich eine Schwester, die vielleicht hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet hat, wie kann ich die, die mir überhaupt nicht liegt, weil sie ganz anders ist als ich, aus welchen Gründen auch immer, wie kann ich diese Schwester trotzdem lieben und sie wichtiger nehmen als mich selbst? Wie ist das möglich? Dankeschön. Nochmal sind wir genau gleicher Meinung, Hannelore. Das kann nur geschehen, wenn ich lerne, alles in Verbindung mit dem Herrn Jesus zu sehen. Ja, wenn ich dem Geist Gottes so Raum gebe in meinem Leben, dass er mich lehrt und so verändert, dass ich den Bruder und die Schwester mit den Augen des Herrn Jesus sehen kann. Und wenn das passiert, dann frage ich mich, wie sieht Jesus diesen von mir aus ungeistlichen Bruder oder diese ungeistliche, schwierige Schwester? Er liebt ihn. Er liebt sie. Er hat sich hingegeben für diese Menschen, die mir überhaupt nicht liegen und mit der ich aber in einer Gemeinde bin. Er hat sie nicht aufgegeben. Er hat sich nicht von ihnen zurückgezogen. Er ist für sie ans Kreuz gegangen. Wenn er sie so liebt, welches Recht habe ich, mich über diese Menschen zu erheben? Wenn ich sie also mit den Augen meines Herrn sehe, dann kann ich sie wichtiger nehmen als mich selbst. Nur in der Nähe Jesu und durch die Kraft des Geistes kann ich die Demut des Evangeliums, die hier eigentlich gelehrt wird, von der Paulus hier spricht, wirklich ausleben. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst, anders geht's nicht. Wie kann das praktisch noch aussehen, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren, indem wir der Selbstsucht keinen Raum geben? In Vers 4 gibt Paulus auch nochmal eine sehr praktische Anweisung. Er sagt, jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Mit anderen Worten, richtet eure Aufmerksamkeit nicht nur auf die eigenen persönlichen Interessen, sondern schließt den anderen mit ein. Schau nicht nur ständig auf das Deine, auf dein kleines Reich, auf dein Wohlergehen und deine Bequemlichkeit. Frage dich, wie kannst du dem anderen dienen? Überlege, wie du dich mit deinen Gaben und mit deinen Fähigkeiten in die Gemeinschaft, in die Gemeinde einbringen kannst. Hinter dieser praktischen Anweisung gegen die Selbstsucht und für die Einheit steht ja nichts anderes als das Gebot der Nächstenliebe. Das hör dir doch heraus, oder? Und Nächstenliebe bedeutet immer auch Dienst an meinem Nächsten. Deshalb haben wir auch in unserem Auftrag, in diesem zweiten Satz, das so formuliert. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zueinander. Ja, wie wollen wir das tun? Indem wir echte Gemeinschaft pflegen und einander dienen und helfen, geistlich zu wachsen. Da haben wir es, das Dienen als ein Ausdruck unserer Liebe. Und als eine ganz praktische Anwendung dessen, was der Apostel auch hier lehrt, in diesem Vers. Dieses Wort, liebe Geschwister, das wir heute in dieser Botschaft hier betrachtet haben, es beschreibt uns keine tiefgründigen, abstrakten, theologischen Dinge, sondern da geht es wirklich um unser praktisches Gemeindeleben. Der Selbstsucht keinen Raum zu geben, das trifft uns im tiefsten Kern unseres Wesens. Und das bedeutet, dass wir bereit sind, unsere eigene Bequemlichkeit, unsere Vorlieben, unseren Terminplan, unsere eigenen Wünsche, um andere Willen zurückzustellen. Wenn wir diese praktischen Anweisungen, wie der Apostel Paulus sie hier uns gibt, in unserer Gemeinde, aber auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in unseren Ehen anwenden, werden wir die Einheit bewahren und der Feind kann unsere Freude nicht stehlen. Und das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, dass wir eine Gemeinde sind, die Christus Freude macht und ehrt, weil wir entschlossen zusammenhalten und die Einheit des Geistes durch die Liebe bewahren. Ja, dass wir als Geschwister in dieser geistlichen Familie, wie Moody eben sagte, nicht eine festgefrorene Einheit haben, sondern eine Einheit der brüderlichen Liebe, die uns miteinander verschmilzt weil die Wärme und das Licht des Evangeliums uns erfüllt. Dann können wir Kraft erwarten. Lass uns beten. Lieber Herr, das Wort, das wir heute hier betrachtet haben, das fordert uns ganz schön heraus. Du hast es uns gegeben durch deinen Diener Paulus. Du hast ihn inspiriert mit deinem Geist und er hat diese Worte an die Philipper geschrieben, aber auch an uns heute, Christen des 21. Jahrhunderts. Jeder von uns ist immer in einem Beziehungsgeflecht, ob in der Ehe oder in der Familie, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, natürlich auch hier, wenn wir zusammenkommen, als geistliche Familie, als Gemeinde. Wir sind Beziehung. Wir sind in Beziehungen. Und Herr, du bist die Mitte unserer Beziehungen. Ohne dich wird uns nichts zusammenhalten. Ohne deinen Geist, ohne das Evangelium, ohne dein Wort wären wir nicht hier. Ja, und wir können diese Worte, die du uns da sagst, diese Anweisungen, wir können die nicht ausleben, außer wenn wir ganz nah bei dir sind, Herr Jesus. Und so möchte ich es persönlich lernen und ich bitte es für meine Geschwister, dass wir es gemeinsam lernen, immer wieder auf dich zu sehen und uns neu erfüllen zu lassen und es lernen, wirklich dann auch mit deinen Augen unserer Nächsten zu sehen. Herr, wenn wir da stark werden, dann bin ich sicher, werden wir deine Kraft erfahren. Ich bin sicher, wir werden Freude erleben. Ich bin sicher, dass diese Einheit dich verherrlichen wird. Und wir wollen sie bewahren. Durch deine Kraft und deine Hilfe. Bewahre uns vor Selbstsucht, bewahre uns davor, dass Selbstzentriertheit und Egoismus und Ruhmsucht und Eigennutz und die Dinge, die hier aufgezählt wurden, irgendwie in unserer geistlichen Familie, in unserer Gemeinde Raum gewinnen und sich zerstörerisch auswirken. Herr, bewahre uns davor. Lass uns dich ehren. Durch unsere Liebe. Unsere Liebe, die wir zu dir haben. Durch unsere Liebe zueinander. Durch unsere Liebe zu allen Menschen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Herr. Und wir wollen das lernen. Und du hast uns verheißen, dass du uns dazu die Kraft gibst.